Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Wie der Spruch ist zwecklos, junger Zauberer will Versagen in praktischer Prüfung nicht wahrhaben.
Da musst du dich noch gewöhnen. Das sind so Witze zum Anfang, die halt niemand witzig findet, außer Jan.
Okay.
Also, das hat schon mal gut funktioniert. Herzlich willkommen, Alena, in dieser Runde mit der Kanzlei am Mikrofon.
Okay, ich füge mich offensichtlich gut ein, weil ich habe es nicht verstanden.
Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern natürlich auch irgendwie verraten, wer du bist. Das muss man ja noch nicht wissen. Du bist ja ganz neu hier.
Ich wollte gerade sagen, ich bin die Neue. So wurde ich jetzt tatsächlich vorgestellt.
Das ist schon mal gut.
Die macht Verwaltungsrecht. Das bin ich hier.
Sogar als Fachanwältin.
Sogar als Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Macht ungefähr niemand. Gab in Hamburg letztes Jahr 3 Anträge dafür.
Oh, okay.
Also, kann ich gar nicht verstehen.
So viele gibt es dafür.
Aber dir scheint es Spaß zu machen.
Ja, sehr. Ich bin da so reingerutscht über Studium. Das kam gar nicht mit Absicht und hat sich immer mehr entwickelt und wurde immer mehr zu meiner beruflichen Liebe.
Wow, ja.
Jeder hat so seins,
genau. Mareike profitiert davon, dass die Menschen sterben. So hat jeder halt seins. So.
Hier stirbt keiner. Das fand ich immer sehr angenehm. Ja. Das finde ich immer sehr angenehm.
Aber wobei, haben nicht so Ansprüche aus dem Bestattungsgesetz und im Zweifel auch Verwaltungsrecht?
Ja, das ist richtig. Und es gibt da auch Themen mit Förderungen und Co., die auch wieder, also die Friedhöfe, die gefördert werden müssen, das wäre auch wieder was.
Siehst du.
Menschen sterben, aber ist nicht so der Kern.
Also, okay.
Ja, also zurück zu meinem jungen Zauberer, den ihr ja auch so interessant fandet, der nun bei seiner praktischen Prüfung nicht so gut abgeschnitten hat.
Ich kann so eine Prüfung auch hinterfragen.
Ja.
Und ich kann mich fragen, okay, es ist nicht gut gelaufen, aber lag das jetzt an mir? Sondern lag das vielleicht am Rahmen oder lag das auch in der Prüfung begründet?
Mhm.
Da können wir hingehen und uns angucken und da kann man das überprüfen. Und da hat man eben die Möglichkeit, das nicht ausgeliefert sein, sondern eben, es gibt einen Rechtsrahmen und der muss auch eingehalten werden.
Hm, spannend. Die Prüfung selbst und der Rahmen, hast du da schon was angedeutet?
Ja.
Okay.
Erwischt, würde ich sagen. Eigentlich ist eine Prüfung wie ein Bild und wir können unterscheiden Bilderrahmen und dem Bild selbst.
Ja.
Der Bilderrahmen ist das Prüfungsverfahren. Ist das richtig gelaufen? Bin ich richtig zur Prüfung angemeldet worden? Saß da der richtige Prüfungsausschuss? Und sitzen da die richtigen Prüfer? Ist der Prüfer qualifiziert, mich zu prüfen? Man kann sich das ja mal fragen. Und dann natürlich selber, man stelle sich vor, ich muss da jetzt ein Bild malen in dieser Prüfung. Bin ich dann nach dem richtigen Bild gefragt worden? Oder musste ich eigentlich ein Bild in Kunst machen, aber man hat mir eine Matheaufgabe vorgelegt? Mal jetzt sehr, sehr plakativ gesprochen. Und das ist dann das Bild, wo man auch die Möglichkeit hat, eben sich zu fragen, ist das richtig gelaufen? Habe ich da überhaupt die richtige Prüfung vor der Nase gehabt?
Ja.
Kommt das denn vor? Also dass es auch mal eine falsche Prüfungsaufgabe gibt?
Ja, nicht oft in dem Extrem, wie ich es gerade geschildert habe, um es ein bisschen bildlich darzustellen. Aber was man mal so hat, ist zum Beispiel, dass Themen weit zu tief reingehen. Es gibt ja meistens Prüfungsordnungen für Fächer und da steht dann immer so drin, was so geprüft werden darf. Vielleicht mal bei einer juristischen Prüfungsordnung. Das hat ja jeder mal gesehen, so für sich selber, was da so drin steht. Und dann kann es mal sein, dass
bisschen her, aber
ja,
aber nicht so lange.
Auf jeden Fall kann es sein, dass die Prüfer mal daneben greifen, dass sie zu tief reingreifen in die Kiste, dass es gar nicht mehr gedeckt ist. Vielleicht schlagen wir den Bogen zum Erbrecht. So im ersten und zweiten Examen, was ist an Erbrecht drin? Ja, nicht alles, längst nicht in aller Tiefe. Wenn die Prüfer da doll daneben greifen, dann kann es sein, dass die Prüfung zu tief reingeht.
Tatsächlich ist auch Erbrecht die einzige Klausur, die ich jemals remonstriert habe. Mhm. Und ich bin damit durchgedrungen.
Siehst du?
Ja, von 3 auf 4 Punkte. Das war das einzige Mal, dass ich das überhaupt gemacht habe, weil ich gedacht habe, okay, eigentlich habt ihr hier überhaupt gar kein Erbrecht geprüft. Die Einleitung war erbrechtlich, es ist jemand gestorben, das war es dann aber auch schon. Also der Rest war irgendwie überhaupt nicht erbrechtlich.
Und dann ist das tatsächlich, ist deine Remonstration genau auf das Thema gegangen, nämlich es ist ein falscher Prüfungsgegenstand.
Ja, das habe ich genauso formuliert. Nach umfassender Einsicht in die Prüfungsordnung habe ich mir genau das dabei gedacht. Genauso war es.
Musstest du dir ja, ja nicht gedacht haben, aber so, ja. Jede Berufszugangsprüfung hat ja eine Prüfungsordnung und da kann man sich oft vorstellen, dass im rechtlichen Bereich zu tief reingegriffen wird. Das läuft dann unter der Frage, muss ich das eigentlich wissen, wenn ich diesen Beruf erlernen möchte? Bin ich verpflichtet, das zu wissen oder ist das eigentlich zu weitgreifend?
Das ist das Bild quasi, in deiner Metapher gesagt.
Das ist das Bild, genau, da sind wir bei dem Bild.
Ja, wie ist das, wenn wir nochmal nach den Rahmen schauen, wenn jetzt einfach ein organisatorisches Chaos bestanden hat, ja, falscher Raum, ich musste noch irgendwie woanders hinlaufen, dann sind mir 5 Minuten weggekommen. Wenn sowas ist, sprechen wir dann auch über etwas, was rechtlich angreifbar ist?
Ja.
Tatsache.
Muss ich aber rügen, wissen ganz viele nicht. Muss ich in dem Moment, in dem das passiert, sagen, ey, hier läuft das falsch.
Ja, also gegenüber dann der prüfenden Person muss ich sagen, hey, übrigens, hier, ihr habt das hier ein bisschen versiebt. Ich habe jetzt hier noch 5 Minuten gebraucht, den neuen Raum zu finden.
Also ich habe mich 5 Minuten verspätet, weil ich den Raum nicht gefunden habe, wäre ja in dem Moment, wo ich das rüge, die Möglichkeit, mir 5 Minuten länger Zeit einzuräumen.
Da sitzt eine Aufsicht und der Aufsicht sagt man so, ich bin hier zu spät gekommen, weil das ist so. Der Organisationsrahmen der Prüfung, der liegt immer beim Prüfungsamt, bei demjenigen, der die Prüfung ausrichtet. So, der hat jetzt die Möglichkeit, das zu korrigieren. Das kann er machen, indem er sagt, 5 Minuten mehr Schreibzeit oder wir fangen hier 5 Minuten später an. Auf jeden Fall die Prüfungszeit, auch meistens in der Prüfungsordnung wieder festgelegt, ist einzuhalten. Wenn das nicht passiert, diese Aufsichtsperson sich jetzt zum Beispiel weigert und einfach sagt, ich glaube das nicht, dass das Schild da falsch ist, dann sagt man, okay, ich rüge das jetzt, ich möchte, dass das ins Protokoll aufgenommen wird. Und damit hat man seine Rüge drin und kann sie später überprüfen. Und das ist ganz wichtig, das würde ich immer mitgeben, immer rügen. Wenn irgendwas komisch vorkommt, immer erstmal rügen. Immer erstmal dafür sorgen, es gibt so ein Prüfungsprotokoll, da wird auch eingetragen, wer wann auf Toilette geht und wie oft meistens in diesen Prüfungen. Und da kann man auch einfach eintragen, ich rüge hier etwas.
Meinst du, man scheut das vielleicht ein bisschen?
Genau, aber ich finde den Fall gar nicht so abstrakt, weil es ja durchaus auch mal sein kann, dass sich ein Raum ändert. Also dann steht am ursprünglichen Prüfungsraum, die Prüfung findet heute leider woanders statt. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich.
Nee, das ist nicht so unwahrscheinlich. In den meisten Prüfungsladungen steht dann drin, bitte seien Sie eine halbe oder eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Prüfung dort, um eben sowas zu vermeiden. So, damit wäre man dann wieder mit seiner Rüge ein bisschen rausrotiert quasi, weil ja eine Vorsichtsmaßnahme im Rahmen der Prüfungsorganisation getroffen wurde, dass diese Verspätungen aus solchen Gründen ausbleiben. Aber gehen wir mal davon aus, dieser Hinweis, seien Sie früher da, ist nicht erteilt worden. Dann ist das durchaus vorstellbar, dass ein falscher Raum, ein falsch ausgeschilderter Raum und eine Verspätung eben zu einer verkürzten Prüfungszeit führen. Andersrum kann man sich auch vorstellen, wenn jetzt da sitzen 40 Prüflinge in so einem Raum und 10 davon kommen zu spät, weil der Raum nicht richtig ausgeschildert ist, dann werden diese 10 Prüflinge wahrscheinlich die anderen 30 stören, wenn die Prüfung schon angefangen hat. So, dann haben die auch wieder ein Thema, dass sie ja in ihrer Prüfungszeit gestört werden. Das ist auch ein rügefähiges Moment.
Und wie ist es bei den Fällen jetzt, was Mareike vorhin so kurz angesprochen hat? Sie hat eine perfekte Klausur geschrieben und es sind halt einfach Fehler in der Bewertung vorgenommen worden. Was ist das für ein Feld von Fehlern?
Es nennt sich materielle Bewertungsfehler. Da guckt man jetzt wirklich in die Bewertung rein. Und das ist immer ganz spannend, weil da stehen sich natürlich hauptsächlich 2 Menschen, kann man sagen, gegenüber. Nämlich einmal der Prüfer und der Prüfling. Und jeder hat so seinen Spielraum. Der Prüfling hat seinen Antwortspielraum. Und der Bewertende, der hat einen sogenannten Beurteilungsspielraum. So, und die beiden stehen sich da jetzt so ein bisschen gegenüber. Dann muss man gucken, wo darf ich hin, wo kann ich hin. Also wo ich auf jeden Fall hin kann, ist sachfremde Erwägungen. Ich ziehe etwas in meine Bewertung ein, was mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun hat.
Die Mareike kann es einfach nicht.
Ja, oder
anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Ich bin ja gerade persönlich vom Abitur betroffen. Ich schreibe das gerade zum zweiten Mal. So fühle ich mich jedenfalls diese Woche. Aber was ist zum Beispiel, wenn du in einer Abiturprüfung die Bewertung verschlechterst, weil zum Beispiel die Rechtschreibung nicht stimmt?
Genau, dann kommt es darauf an, wenn wir ein Deutschabitur schreiben, dann ist das natürlich in Ordnung, muss man sagen, weil im Fach Deutsch geht es erstmal um Rechtschreibung und Zeichensetzung. So, und in anderen Fächern, wie zum Beispiel Mathe, müsste man jetzt sagen, ist das denn jetzt wirklich relevant? Ja oder nein? Also ist es wirklich, dass da ein Rechtschreibfehler in Mathe, weil ich einen Satz ausschreibe, ist das wirklich bewertungsrelevant oder ist das eine sachfremde Erwägung? Da kann man hinkommen, dass man eben sagt, nee, an der Stelle dann eben nicht. Englisch ist auch so eine Schnittstelle, da muss man sagen, da wird Rechtschreibung und Zeichensetzung auch wieder relevant sein in der jeweiligen Sprache.
Ich komme dann vielleicht nochmal
auf jeden Fall. Abitur ist ja ohnehin, wenn man da droht, etwas nicht zu schaffen, dann lohnt es sich immer, da nochmal hinzukommen. Also dann da ist es manchmal auch wirklich so, dass das an Kleinigkeiten hängt und dass man erstmal überhaupt sich diese Luft verschafft, finde ich, darüber nachzudenken. Zu sagen, hey, ich kann das überprüfen lassen. Das kann einem ja auch mal eine bestimmte Form von Sicherheit oder gutes Gefühl zumindest vermitteln, dass man da nicht alleine steht, gerade wenn man das Gefühl hat, ich werde hier irgendwie nicht so richtig fair behandelt.
Das heißt, man hat dann danach das Recht, die Klausuren einzusehen. Also aus dem Staatsexamen kenne ich das ja natürlich. Und das ist aber bei Schulprüfungen auch so.
Genau. Man hat danach ein Akteneinsichtsrecht. Man darf sich seine Prüfung ansehen. Wenn man an mündlichen Prüfungen schaut, hat man sogar die Möglichkeit, sich die Bewertung nochmal schriftlich begründen zu lassen, weil mündliche Prüfungen sind so ein kleiner Sonderfall, weil die natürlich mündlich stattfinden, nicht so dokumentiert sind wie eine schriftliche Prüfung. Gedächtnisprotokoll ist bei mündlichen Prüfungen immer was wahnsinnig wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, das war schiefgelaufen, direkt hinsetzen, runterschreiben. Beim Lehrer bleibe beim Abitur ruhig anfordern, dass man das macht, dass man halt sich quasi das schafft, dass man eine mündliche Prüfung so ja, dokumentiert wie möglich hält.
Und wie geht es dann so prozessual quasi weiter? Also jetzt habe ich das alles dokumentiert. Rüge haben wir auch festgehalten, ist wichtig, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwas läuft falsch, ich muss die Chance quasi geben, sofort irgendwie die Sache zu lösen, dann ist es dokumentiert, wie geht's weiter?
Die Prüfung ist beendet und man hat erstmal ein Gefühl. Und im schlechtesten Fall wird das Gefühl bestätigt und so eine Prüfung ist nicht bestanden. Und dann ist es immer so im Verwaltungsrecht, das trägt sich durch alle Bereiche durch. Es gibt dann einen Bescheid, diesen sogenannten Nichtbestehensbescheid. Der unterscheidet sich einmal in endgültig nicht bestanden und einfach nur nicht bestanden. Wenn ich nicht bestanden habe, habe ich in der Regel noch irgendeine Form von Wiederholungsmöglichkeit. Mhm. Wenn ich endgültig nicht bestanden habe, dann wird es immer ein bisschen enger, weil dann droht da das endgültig aus. In dem Fall, wenn ich so einen Nichtbestehensbescheid bekomme, dann habe ich einen Monat Zeit. In der Regel, das ist immer eine Rechtsbehelfsbelehrung. Drunter, da steht so, ja, ein Monat. Entweder Widerspruch oder Klage. Ich halte das jetzt mal bewusst offen, weil das von Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden ist, was da geht. In einigen Bundesländern ist das Widerspruchsverfahren einfach abgeschafft. Da muss man direkt klagen. In anderen darf man noch ein Widerspruchsverfahren führen. Da legt man eben diesen Widerspruch ein. Im Rahmen dieses Widerspruchs beantragt man sich üblicherweise erstmal eine Akte, um sich die ganze Situation anzuschauen. So, was ist da eigentlich passiert? Und da komme ich dann wieder zum Bild und zum Bilderrahmen. Meistens kann ich im Rahmen der Akteneinsicht sehr gut einmal den Bilderrahmen auswerten und einmal das Bild auswerten und mir das anschauen und das dann prüfen. Und dann setze ich mir eben zusammen, kann ich diese Prüfung anfechten? Ja oder nein? Gibt es da aussichtsreiche Möglichkeiten?
Ja. Aber ist denn die Note an sich, wenn man jetzt mal das Jura-Examen nimmt, ne? Man kriegt dann ja diese Einzelnoten für die Klausuren. Also ich habe mal eine Zeit lang erstes Examen korrigiert in Hamburg. Und dann kriegt man natürlich auch diese Widersprüche, meistens anwaltlich, die sich dann ganz doll nochmal mit diesem ganzen Sachverhalt und was der Prüfling alles, welchen Rechtsstreit er erwähnt hat und so. Ist das dann schon ein Verwaltungsakt, die einzelnen 4 Punkte oder was ist das dann eigentlich? Oder sagt man erstmal, ich bin mit den 4 Punkten, keine Ahnung, im Verwaltungsrecht nicht einverstanden?
Genau, also grundsätzlich den Widerspruch, und den legt man gegen den Verwaltungsakt selbst ein. Der Verwaltungsakt selbst ist letztlich diese Bescheidung über die Note. Heißt, wenn man sich jetzt ein erstes Staatsexamen anguckt, dann kommt der endgültige Bescheid eigentlich wirklich erst nach der mündlichen Prüfung, wenn man denn zur mündlichen Prüfung zugelassen wurde. Wenn man nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen, kommt der natürlich vorher, weil man sagt, so, hier ist der Nichtbestehensbescheid, Sie sind nicht zugelassen, Sie haben in der schriftlichen Prüfung nicht die nötige Punktzahl erreicht, um zugelassen zu werden. So, und dann kommt der vorher und dann legt man dagegen Widerspruch ein und dann hat man gegen jede Einzelnote die Möglichkeit, Jura erstes Staatsexamen häufig 6 Klausuren, ich habe möglicherweise 4 nicht bestanden. Ich könnte aber gegen alle 6 Einwendungen vorbringen, auch wenn ich vielleicht 2 Klausuren bestanden habe.
Dass du eine Anfechtung eines juristischen Staatsexamens vornehmen kannst, ist ja irgendwie klar, du bist ja auch Juristin, aber wie wäre das dann, wenn es jetzt Sozialwissenschaft oder Politikwissenschaft oder sowas
Philosophie.
Ist? Philosophie. Macht man das über Sachverständigengutachten?
Das kann man über Sachverständigengutachten machen. In der Praxis fängt man meistens kleiner an und bespricht das erstmal mit dem Mandanten. Wenn die Antwort eben feststeht, Philosophie fast ein schwieriger Bereich, weil da eine Antwort eben häufiger mal nicht feststeht, sind das dann Bereiche, wo man mit Sachverständigen arbeiten kann. Auch in Medizin arbeitet man häufig mit einem Sachverständigen. Gerade Medizin ist häufig auch Multiple Choice. Da ist dann aber auch oft die Frage, war das dann vielleicht irgendwie doch richtig? Kann man sich das vorstellen? Und da braucht man medizinischen Sachverstand. Ist dann ganz üblich, den noch hinzuzuziehen.
Jetzt schere ich wieder ein quasi in meine Route. Ich versuche es jedenfalls. Also, der Widerspruch. Ist das was, was man mit dir zusammen machen sollte oder kriegt man das noch alleine ganz gut gewuppt?
Man kann einen Widerspruch alleine machen. Ist immer die Frage, ob man wirklich auf die rechtlichen Themen so zuschneidet, die da relevant sind und die auch einen Durchgriff ermöglichen. Also im Prüfungsrecht muss man sich auch so ein bisschen überlegen, was will ich denn mit dem Widerspruch? Und in einem Prüfungsrecht kann ich immer zwei Dinge bekommen. Ich kriege entweder eine Wiederholung der Prüfung oder ich bekomme eine Neubewertung. Und das hängt konkret an den Fehlern, die eben aufgefunden werden oder die ich angreife, die ich eben aufgehoben haben möchte oder auf die ich hinweisen möchte. Und da lohnt sich das schon auch so ein bisschen, immer die Frage zu stellen zusammen, wo komme ich eigentlich her, wo möchte ich hin und was möchte ich erreichen? Weil der Widerspruch als solches ist immer erstmal eine gute Idee, um seine Rechte zu wahren. So, das kann man schon mal sagen. Aber dass man den auch für sich nutzbar macht und für sich das erreicht, da hilft es, wenn man das vorher einmal rechtlich vom Rahmen her anschaut und eben einmal insgesamt bespricht, was da die Möglichkeiten sind.
Ja. Wahrscheinlich vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie 10 Jahre studiert hat und dann heißt es endgültig nicht bestanden. So.
Genau,
und dann ist ja viel auch im Feuer.
Ja.
Dass man dann nicht noch Verfahrensfehler machen will oder so, ne?
Dass man Verfahrensfehler machen möchte, aber dass man auch schaut, was kann ich eigentlich noch angreifen? Denn zum Beispiel ist es manchmal so, dass man im Studium hat man häufig 3 Versuche. Und es kann sein, wenn es noch gar keine Schlussbescheidung gegeben hat, dass ich alle 3 Versuche angreifen kann. Dafür gibt es natürlich keine Garantien, sondern man muss das im Einzelfall prüfen und darauf schauen. Aber ich habe eben diese Möglichkeit und die muss ich auch geltend machen. Und da hilft es schon, sich anwaltliche Unterstützung letztlich zu holen, dass man den ganzen Rahmen einmal abgedeckt bekommt und abgebildet sieht auch.
Und dann gibt es ja eine Möglichkeit, auf diesen Widerspruch zu reagieren. Also man kann sagen, ja, sehen wir ein, ist nicht gut gelaufen. Dann hast du gesagt, gibt es diese 2 Möglichkeiten. Entweder nochmal neue Prüfung. Oder, stimmt, angesichts dessen müssen wir aus den 3 Punkten 4 Punkte
machen. Ja, genau.
Sowas passiert dann. Dann kann es ja aber weiter eskalieren. Also es kann ja sein, erstens, sie sagen, ja, nee, wahrscheinlich so im Prinzip, Kurzform. Ja. Oder sie sagen, ja, aber die Sache, die sie quasi als entgegenkommen, unjuristisch gesprochen tun, reichen mir noch nicht. Wie geht es dann weiter?
Im Widerspruchsverfahren ist es so, dass das Vorgetragene häufig an die Prüfer wieder zurückgeht. Britta sagt ja gerade so schön, sie hat mal eine Weile erste Staatsexamen korrigiert. Und meistens ist es so, wenn so ein Widerspruch aufläuft, dann wird diese Stellungnahme, die man im Widerspruchsverfahren, die Widerspruchsbegründung, technisch gesprochen, die wird dann an die Prüfer weitergegeben. Und dann werden die gebeten, das Prüfungsamt sagt dann ja, hier ist ein Widerspruch, bitte Stellung nehmen. Dann schaut man sich das an. Und dann hat der Prüfer, wir sprachen schon drüber, natürlich seinen Beurteilungsspielraum und sagt, nö, das ist zwar schön,
Nein, es gibt ja 2 Prüfer. Also jedenfalls im juristischen Examen hast du ja 2 Prüfer. Und beide Prüfer müssen dann nochmal ein Votum abgeben.
Und in der Praxis ist es so, also ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, wenn man da wirklich Argumente anbringt, dass dann auch Prüfer bereit sind, dann nochmal drüber nachzudenken, insoweit sie denn da wirklich vielleicht was übersehen haben oder man da argumentativ gut rankommt. Aber grundsätzlich, wenn man nicht viele gute Karten hat, dann sind Prüfer auch oft so, dass sie sagen, mir ist das von meinem Beurteilungsspielraum gedeckt und dann geht das eben an der Stelle nicht weiter. Aber das ist das Gute, wenn man sich eine rechtsanwaltliche Unterstützung im Vorwege dazu holt, dass man dann auch das vorab besprechen kann, dass man da eben nicht gegenläuft, dass der Prüfer einem am Ende sagt, ja, ist ja völliger Quatsch, sondern dass man eben dahin kommt, dass darüber nachgedacht wird. So. Und wenn das aber alles nicht hilft und die Prüfer, sowohl der Erstvotant als auch der Zweitvotant, sagen, nö, wir bleiben bei der Note, dann gibt es eben einen Widerspruchsbescheid, der Widerspruch wird zurückgewiesen und dann hätte ich eine Klagemöglichkeit. Immer soweit ich dann ein Widerspruchsverfahren habe, aber der Vollständigkeit halber, wären wir dann im Klageverfahren und dann kann man sich auch klageweise nochmal wehren und dann hat man das erste Mal eben sozusagen eine, kann man sich vorstellen, neutrale Instanz, die sich das anguckt, weil das Widerspruchsverfahren bleibt beim Prüfungsamt. Da werden die gleichen Prüfer und Mitarbeiter befasst, die diese Prüfung abgenommen haben. Das kann im Klageverfahren eine echte Chance sein, dass man da jetzt jemand anderen bekommt, der da nochmal raufguckt, der damit nicht befasst ist.
Aber die Richterin dann in so einem Verfahren zum Beispiel wird aber dann nicht zum Prüfer plötzlich, ne?
Nein, das ist ganz richtig.
Wie läuft es dann praktisch?
Auch der Richter oder Richterin guckt sich diese Prüfung auch eben nochmal an, guckt sich den Vortrag an, guckt sich die Argumente vom Kläger und auch von den Beklagten an und schaut sich dann eben an, sieht sie einen Bewertungsfehler oder sieht sie einen Verfahrensfehler? Und je nachdem kommt man dann eben zu dem Ergebnis, es gibt einen Verfahrensfehler, es kann einen neuen Versuch geben oder es gibt einen Bewertungsfehler, dann kann es eine neue Bewertung geben. Oder das Gericht kommt zu dem Ergebnis, nee, da ist kein Fehler passiert und dann kann sowas auch zurückgewiesen werden.
Also das heißt, wenn es ein Fehler im Rahmen ist, muss ich nochmal schreiben. Nur wenn es ein Fehler in der Bewertung ist, dann kann die Bewertung angepasst werden. Das ist auch irgendwie ein bisschen unzufriedenstellend.
Total. Aber stell dir vor, du schreibst dann nochmal, dann wird es noch schlechter.
Ja, genau. Und eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil du hast ja gesagt, du hast diese Widersprüche ja offensichtlich auch gesehen im Rahmen deiner Bewertungstätigkeit. Wie geht man dann als Prüfer damit um? Das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Perspektive. Also fühlt man sich angegriffen oder ist es je nachdem, wie es formuliert ist? Und bist du mal abgewichen oder bist du immer dabei geblieben?
Also, du kennst mich ja, ich fühle mich da nicht so schnell angegriffen. Nö, ist eher so eine sachliche Geschichte. Also das meistens ist das vom Anwalt, also die wenigsten machen das selber. Und wenn es vom Anwalt gibt, ist in Hamburg gibt es eine recht große Kanzlei, die macht, glaube ich, fast alle Prüfungswidersprüche. Damals jedenfalls war das so. Und dann guckst du dir die ganzen Argumente an und guckst dir nochmal deine Bewertung an und die Klausur. Und dann, ich bin auch ab und zu dabei geblieben, ich bin aber auch abgewichen. Also beides. Ich habe das wirklich auch versucht, den nicht persönlich zu nehmen, sondern zu gucken, ob man vielleicht wirklich einen Fehler gemacht. Oder es hängt von so vielen Faktoren ab, wenn du das dann prüfst, dass es ja auch mal passieren kann, dass man vielleicht das eine oder andere nicht richtig gewichtet hat, zumal du keine, also du kriegst zwar eine Musterlösung, aber da steht jetzt nicht beispielsweise drin, Teil A muss unbedingt der Meinungsstreit BGH herrschende Literatur aufbereitet werden und das wird mit mindestens, keine Ahnung, 20% gewichtet. So ist das nicht, sondern du kriegst im Grunde so eine Falllösung, an der kannst du dich orientieren, musst es aber nicht.
Das muss übrigens auch so sein, sonst ist es auch angreifbar. Wenn man dir eine Musterlösung vorlegt und sagt, du darfst nicht davon abweichen, dann schneidet das Prüfungsamt deinen Beurteilungsspielraum ein.
Genau, das ist sehr vage und deswegen kann das schon sein, dass man, wenn man dann das nochmal auf den Tisch kriegt, dass man denkt, ja, okay, ja, so kann man es auch sehen und das hat er ja eigentlich auch so geschrieben.
Und ein gut argumentierter Ansatz im Zweifel kann dann ja vielleicht auch berücksichtigt werden.
Ja, das ist ja auch der Klassiker, wenn man sich für eine andere Ansicht entscheidet, dann darf das nicht per se abgewertet werden.
So, ja, das ist klar.
Genau, das ist auch so ein Klassiker, wo viele dann auch sagen, ja, aber das ist doch einfach nur eine Mindermeinung, warum darf ich das nicht vertreten oder warum ist das hier runtergewertet worden? Da muss man sich dann immer im Gesamtkontext angucken. Eine gut begründete andere Ansicht kann durchaus stehen bleiben. Häufig ist es so, dass es eben passiert, wenn man eine andere Ansicht hat, dass man dann möglicherweise in der Begründungstiefe nicht so weit reingeht, wie es erforderlich wird, um das eben tragbar zu machen. Und da gibt es schon einfach, wie du sagst, ein bisschen Nuancierungen, auch ein bisschen was, wo man eben mal reinschaut und wo auch mal was in die eine oder andere Richtung dann eben ausfällt, dass man eben schon sagt, doch, die Argumentation ist doch tragfähig und deswegen rechtfertigt sie auch eine Notenänderung.
Dann habe ich jetzt noch eine Frage aus der Kategorie Frag für einen Freund. Wann liegt denn juristisch ein Täuschungsversuch vor?
Juristisch ein Täuschungsversuch. Boah. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Konstellation
ist
klar.
Du hast uns doch erzählt, du hättest das Studium freiwillig aufhören können.
Sagen.
Ja, also im näheren Umfeld oder wie sagt man? Also das ist doch wahrscheinlich auch eine nicht so seltene Fallkonstellation, dass gesagt wird, hey, du hast hier 0 Punkte, weil du hast getäuscht.
Ja, das ist. Passiert häufig mittlerweile auch, wenn es um Abschlussarbeiten geht, im Rahmen von KI-Einsätzen. Ganz großes Feld, dass man sich eben überlegt, wie kann ich eigentlich KI einsetzen und wenn ich das einsetze, wie fällt es dann auf? Und dann droht tatsächlich an der Stelle ein Täuschungsversuch. Und es gibt immer so ein bisschen, kann man sagen, so 2 Arten von Täuschungsversuchen. Das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber das macht nichts. Wir gehen mal in 2 Arten. Und zwar, es gibt einmal so eine leichtere Form der Täuschung und die schwere Form der Täuschung. Die schwere Form der Täuschung, die führt dann direkt dazu, dass man aus dem Studium komplett ausgeschlossen wird, dass man nicht weiter studieren darf ohne Abschluss. Und die einfachere, leichtere Form der Täuschung, die führt dazu, dass man einen nicht bestandenen Versuch bekommt, aber das dann eben nochmal machen darf, dass man da dann quasi sozusagen mit einem blauen Auge davonkommt. So. Das ist da immer so ein bisschen die Unterscheidung dann.
Und was ist was?
Was ist was? Ja, das ist im Grunde, meistens hängt das am Vorsatz, wenn man das mal runterbrechen möchte, ich das komplett mit
Aber Absicht täusche, machen. Aber wie täusche ich denn ohne Vorsatz?
Naja, der einfachste Fall ist so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel eine KI mein Inhaltsverzeichnis erstellen lasse und mir dabei Nachweise durchrutschen oder auch Literaturverzeichnisse erstellen lasse und die KI vergisst etwas, dann habe ich das nicht unbedingt mit Absicht gemacht, sondern dann habe ich mir halt eine KI zu Nutzen gemacht, was je nach Prüfungsordnung heutzutage auch nicht mehr komplett verboten ist. Also da muss man immer ein bisschen in die Prüfungsordnung schauen, was geht da, hilft es, wenn man sich vor seiner Abschlussarbeit gut darüber informiert, was ich eigentlich einsetzen darf, was ich nicht einsetzen darf und wo da die Grenzen sind. Aber da kann man eben darüber diskutieren, dass sich das dann um eine Ungenauigkeit handelt. Der Begriff dazu ist der handwerkliche Fehler.
Also der einfachste Fall ist doch, ich schreibe eine Klausur und ich habe irgendwo Notizen. bin ich dann im Bereich einer schweren Täuschung und werde aus dem Studium ausgeschlossen. So ja, wahrscheinlich, ne? Mhm.
Aber selbst, also das ist der klassische Fall von
so ein Spickzettel
ja, quasi. Das ist aber der klassische Fall von einer Täuschung. Da gibt es eine 5-0 oder da gibt es nicht bestanden. Und dann ist der Prüfungsversuch weg und dann.
Aber das ist noch kein schwerer, weil du gesagt hast, es knüpft an den Vorsatz an. Und das ist ja, also was ist das, wenn das nicht vorsätzlich ist?
Hups. Ja, das ist
wie blöd.
Ja, man muss da vielleicht muss man da dann doch genauer sein, dass man ein bisschen genauer da reingeht, in welcher Prüfungskonstellation ich bin, weil Prüfungen können mir in allen Bereichen ja irgendwo begegnen. Da, wo du gerade drin bist, das ist die klassische Klausur. Ich hole mir meinen Spickzettel raus und ich habe da irgendwie 3 Notizen, die ich da irgendwie in meine Klausur reinarbeite.
Ja, also im Gesetz irgendwo.
Im Gesetz irgendwo, genau. Irgendwelche systematischen Kommentierungen, die ich da nicht haben darf im Gesetz. Da bist du gerade gedanklich drin und das ist der klassische Fall von, das ist eine Täuschung und dafür bekomme ich dann meine 5-0 oder meine 0 Punkte und dann muss ich das eben entsprechend nochmal machen. Dann mag es so sein, wenn das als Wiederholungstäter passiert, dass wir irgendwann dann, dass das Konsequenzen auch auf den Studienverlauf nehmen kann. So, das kann man sich vorstellen. Bei einer Bachelorarbeit oder auch bei einer Masterarbeit oder bei einer Schwerpunktshausarbeit, was man sich so vorstellt, da ist natürlich die Bandbreite der Täuschungsmöglichkeiten größer. So, und wenn, dann kann ich mir natürlich überlegen, dass in so einer wissenschaftlichen Arbeit passiert ist, dass ich einen handwerklichen Fehler mache, den mache ich nicht vorsätzlich. Deswegen ist das an der Stelle vielleicht trotzdem dann eine Art Täuschung, / ein Plagiat, so, weil ich vergesse, im Literaturverzeichnis was anzugeben, weil ich irgendwie eine Fußnote vergesse oder auch, weil ich mir Sachen aus der KI generieren lasse und was dann häufig passiert ist, dass das letztlich Zitate aus anderen Werken sind, die dann nicht durchzitiert sind. So, das ist ein Fehler. So, und dann kann man sich fragen, wo ist die Grenze handwerklicher Fehler und wo ist es, ich mache das mit Absicht. Wenn ich jetzt der KI sage, bitte schreib mir meine Abschlussarbeit, dann ist es mit Sicherheit Vorsatz, weil ich das ganz bewusst mache, wenn ich weiß, dass ich KI nicht nutzen darf.
Mhm.
Wie ist das mit den Beweisen? Weil ich stelle mir vor, dass man diesem Vorwurf dann ausgesetzt wird. Mhm. Du hast geschummelt. Und dann sage ich nein, 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 nein.
Grundsätzlich ist es auch da. Wer es behauptet, muss es beweisen. So,
also
heißt,
es würde schon bei dem Prüfungsorganisierenden liegen.
Die müssen dann einen sogenannten Anscheinsbeweis erbringen, der dann nachvollziehbar macht, dass diese Täuschung passiert ist.
Das heißt, in letzter Eskalation, wenn es einem Gericht nicht überzeugend vorgetragen werden kann, dass es wirklich so war mit der Täuschung, dann war es keine.
Ja, das kann man so, das kann man so runter, ja, doch im Grunde genommen, ja, man muss eben wirklich, man muss das nachweisen, ich muss das anhand der Arbeit.
Das liegt schon per se bei dem, der das Vorwurf quasi formuliert, ja.
Genau. In der Praxis macht man das dadurch, indem man die Arbeit eben durchschaut und sie daneben die Werke legt, wo irgendwie der Fehler passiert ist. Also beim Plagiat ganz klassisch, ne, dass man eben das Plagiat neben das Original legt und das dann abgleicht. Und wenn man jetzt natürlich sich, um es auf Mareikes Situation wieder zurückzubauen oder
also
das
meine
Beispiel von Mareike.
Situation?
Nein, Entschuldigung, ja, das war ungenau. Entschuldigung. Also auf die Situation, die du im Kopf hattest, so, das, um das da zurückzunehmen, da ist es so, dass man natürlich, wenn man mit dem Spickzettel in der Hand erwischt wird und die Prüfungsaufsicht nimmt dir den Spickzettel ab, da muss man irgendwann sagen, der Beweis ist wohl erbracht an der Stelle. Da, ja, kommt man dann auch nicht weiter. Aber das ist nicht mehr der Fall der Täuschung, um auf deine Ausgangsfrage, was ist eigentlich die Täuschung? Das ist eigentlich nicht der Fall der Täuschung, wo das so grenzwertig ist, sondern das ist dann der ganz klare Fall, so der, den man von früher eben kennt. Aber heute bewegt sich Täuschung eben in einem ganz anderen Rahmen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was man zu Täuschung vielleicht einfach so wissen und im Kopf behalten muss, weil man eben viel mehr Täuschungsmöglichkeiten auch hat, wobei Möglichkeiten so klingt, als ob man das unbedingt versuchen sollte. Nein, auf gar keinen Fall. Aber es gibt viel mehr Fallen, in die man auch tappen kann, über die man sich im Zweifel auch vorher informieren kann. Und wenn das eben trotzdem durchrutscht, dass man eben trotzdem Möglichkeiten hat, auch da rechtliche Überprüfungen und sich zumindest den Rechtsrahmen zu verschaffen, den man braucht, um durch diese Situation gut zu kommen.
Ja, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo wir noch auf die Schätzfrage eingehen wollen, die KI für mich recherchiert hat. Uiuiui. Seid ihr bereit zu schätzen? Wie viele Kandidatinnen und Kandidaten sind in den 10 Jahren von 2013 bis 2022, das ist meine Zahlenbasis, also 10-Jahres-Zeitraum, bundesweit endgültig an der ersten juristischen Prüfung gescheitert?
Es gibt so von Bundesland zu Bundesland würde ich sagen 4 bis 6 Durchgänge im Jahr zum ersten Staatsexamen. Da nehmen natürlich unterschiedlich viele Menschen teil, aber gehen wir mal irgendwie von 60 pro Prüfungsdurchgang aus, dann.
Aber warte mal, Jan, ganz kurz zu der Frage. Du kannst doch nicht eine Schätzfrage stellen und wir wissen gar nicht die Zahl.
Das ist doch die Idee von der Schätzfrage.
Nee,
oder?
Also nee.
nee.
Das ist eine komische Frage.
Ja, aber das ist ganz oft so. Jens, Schätzfragen sind immer komisch. Ich sag jetzt 15.000. Aber so. 15.000, so. Aber wenn ich jetzt, also ich versuch's rechnerisch, also ich war jetzt eben kurz bei 600 auf einem Bundesland im Jahr, wenn ich das mal
16
rechne, ich wollte es kurz mal 20 rechnen und dann abziehen, aber festgestellt, dass ich nicht so schnell rechnen kann. Das sind ja 12.000, dann kommen wir in ganz schön in deine Nähe, aber das sind ja 12.000 Prüflinge und davon ein Drittel.
Ja, mal 10. Wir sind ja im 10-Jahres-Zeitraum.
Ah, stimmt. Hm? Ui, ja gut, mal 10, also bin ich bei 12.000, mal 10 sind 120.000 über 10 Jahre und davon ein Drittel.
Dann bist du bei 40.
Dann bin ich bei 40, noch viel mehr, als das kommt mir zu viel vor.
Also, Annalene, du bringst hier einen ganz anderen Vibe rein in diese Schätzfrage.
Wieso? Achso, schätzlich das Gefühl.
Du gehst das ja so strukturiert
an. Ja, das versuchen wir auch schon manchmal.
Ehrlich,
ja,
ich nie das Gefühl, ehrlich gesagt.
Durchaus, ja, das findet bei mir in meinem Kopf statt.
Das ist ja diese Herangehensweise, wie man das so lernt für Bewerbungsgespräche. Also dieses, sagen Sie mal, wie viele Flugzeuge sind aktuell in der Luft. Ne? Dann kommt es ja nicht auf die richtige Antwort an, sondern die...
Was ist das für eine Bewerbungsfrage?
Ja,
also ich sage jetzt 8.000.
Was hattest du überhaupt?
15.000?
Ja, ich nehme jetzt meine 12.000, weil alles andere...
Also eben hast du 40 gesagt,
ich weiß, Annalena. Aber es kommt mir absurd vor. Ich nehme jetzt
6.123 yeah. Personen.
Siehst du, und jetzt weißt du, warum auch diese Bewerbungsfragen einfach vollkommener Schwachsinn sind.
Ja.
Weil das Ergebnis hast du nicht genommen und warst trotzdem zu hoch.
Ja, das kam mir auch absurd vor, meine Rechnung. Aber ich, wie gesagt, also, ich kann damit leben.
Ich verliere immer alles gut, also.
Das stimmt doch gar nicht.
Wir müssen das aufrechterhalten.
Na gut.
So ist es nun mal. Vielen Dank. Ich hoffe, einige haben ja so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie man sich juristisch seine Karriere noch wieder eröffnen kann oder eine verschlossene Tour nochmal so
ein
Spalt. Du hast ein
neues Mandat.
So mal so eine Spalt aufmachen kann, genau.
Ich glaube, da sind alle Fristen abgelaufen.
Ja, bei mir sind alle Fristen abgelaufen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen, der zugehört hat, ja noch nicht. Insofern, die dürfen sich alle dann gerne an dich wenden.
Oh ja, sehr, sehr gern.
Vielen, vielen Dank.
Ich hab zu danken. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.